Seien Sie herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Sendereihe Der Rechtsstaat im Kontrafunk. Mein Name ist Dirk Sattelmeier, ich bin Rechtsanwalt in Köln und darf Sie durch die heutige Sendung führen. Was zu beweisen wäre, ist unser Thema. Die Beweisaufnahme ist das Herzstück einer jeden strafrechtlichen Hauptverhandlung. Sie dient dem Gericht als Instrument des Erkenntnisgewinns, das einen Angeklagten nur dann verurteilen darf, wenn es hiernach von dessen Schuld zweifelsfrei überzeugt ist. Das Spektrum der Beweisregelungen ist riesig, kompliziert und auch recht unübersichtlich. Dennoch wollen wir versuchen, zugegebenermaßen nur ein wenig Licht ins Dunkel dieses gleichwohl sehr wichtigen Aspektes von Strafverfahren zu bringen. Daher nehmen wir in allen drei Themen den Beweis im Strafprozess in den Fokus. Am heutigen zweiten Tag des Wonnemonats Mai bietet sich es nahezu an, bei aller sonstigen Kritik vor allem über Positives zu berichten. So schildert uns Professor Dr. Martin Schwab von einem freisprechenden Urteil des Landgerichts Magdeburg, das unter anderem über den Vorwurf der Volksverhetzung zu entscheiden hatte. Der Schweizer Rechtsanwalt Arthur Terikow erklärt, warum das dortige Bundesgericht der Verwertung von Erkenntnissen, die Einzelpersonen aus der sogenannten informellen Befragung von Beschuldigten, eine klare Absage erteilt hat. Und zum Schluss bespreche ich mit der Rechtsanwältin Dr. Silvia Schwaben, warum das gezielte Ausfragen von Untersuchungshäftlingen durch Mitgefangene, die dann ihre daraus gewonnenen Erkenntnisse den Strafverfolgungsbehörden bzw. den Gerichten aus ganz eigennützigen Gründen zur Verfügung stellen, durchaus rechtsstaatlichen Bedenken begegnet. Ich wünsche Ihnen eine informative und gerne auch spannende Sendung. Beginnen wollen wir mit einer Entscheidung des Landgerichts Magdeburg aus der vergangenen Woche. Das Gericht verwarf die Berufung der Staatsanwaltschaft gegen ein freisprechendes Urteil des Amtsgerichts Wernigerode wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung nach § 130 Absatz 3 und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gemäß § 86a StGB. Das Bemerkenswerte dieses Urteils scheint zu sein, dass hier gegen den derzeitigen Trend falsche Meinungsäußerungen mit den Mitteln des Strafrechts zu sanktionieren entschieden wurde. Ob dem so ist und warum die Ausübung des juristischen Handwerks im Hinblick auf die Beweiserhebungen zu den Tatbestandsvoraussetzungen der Strafnormen hier durchaus eine entscheidende Rolle gespielt haben, bespreche ich mit Professor Dr. Martin Schwab von der Universität Bielefeld, der die Verfahren als Verteidiger geführt hat. Und da wir beide uns sehr gut kennen, unterlassen wir die Höflichkeitsform des Siezens. Lieber Martin, sei herzlich willkommen hier bei uns im Rechtsstaat.
Hallo Dirk, es freut mich sehr, in diesem Format mit dir sprechen zu dürfen.
Ja, es gibt eine gute Kunde aus Sachsen-Anhalt. Das Landgericht hat die Berufung der Staatsanwaltschaft gegen den Freispruch des Amtsgerichts Wernigerode zurückgewiesen oder verworfen, sagen wir eher. Welcher Sachverhalt war Gegenstand der Anklage, die wohl in Form eines Strafbefehls im Verfahren zugrunde lag?
Also angeklagt waren vier Fälle. In den ersten drei angeklagten Fällen hatte mein Mandant Folgendes gemacht. Er hatte eine Illustration gepostet, die so ein bisschen Ausschnitte vom Eingangstor eines Konzentrationslagers zeigt. Da gab es ja immer diese Aufschrift Arbeit macht frei. Und in dieser Illustration wurde der Satz Arbeit macht frei durch den Satz Impfen macht frei ersetzt. Das hat es ja immer wieder mal gegeben, dass solche Illustrationen gepostet wurden. Und das hat mein Mandant eben dreimal gemacht gehabt. Und in dem vierten Fall hat er eine Illustration mit zwei Hakenkreuzen gepostet. Ein normales Hakenkreuz, da stand drüber 1941, und ein aus Impfspritzen zusammengesetztes Hakenkreuz, da stand drüber 2021. Die ersten drei Fälle sollten Volksverhetzung in der Variante der Verharmlosung des Nazi-Unrechts nach § 130 Absatz 3 StGB sein. Die letzte Tat sollte ebenfalls Verharmlosung des Nazi-Unrechts und damit Volksverhetzung nach § 130 Absatz 3 StGB, das aber dann in Tateinheit mit der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen nach § 86a StGB sei. Das war der Anklagevorwurf. Es gab einen Strafbefehl, gegen den war Einspruch eingelegt worden. Und dann gab es eben die Hauptverhandlung erst in Wernigerode und auch die Berufung der Staatsanwaltschaft dann auch in Magdeburg.
Jetzt werten wir natürlich nicht diese Meinungsäußerung dahingehend, ob diese richtig, falsch oder vielleicht auch ja, unsympathisch ist, sondern eben nur, ob sie strafbar war. Ich habe nur das Urteil des Amtsgerichts Wernigerode lesen können, da es ja das schriftliche Urteil des Landgerichts hier noch nicht gibt. Und da konnte ich entnehmen, dass das Gericht seinerzeit im Rahmen der Beweisaufnahme keine ausreichenden Feststellungen dazu treffen konnte, die eine Verurteilung rechtfertigen würden. Also woran scheiterte letztlich die Staatsanwaltschaft bzw. woran scheiterte die Anklage? Und hat das Gericht, also das Berufungsgericht in Magdeburg, dann letztendlich die Entscheidung und die Argumentationsweise des Amtsgerichts hier übernommen?
Also ich fange mal mit dem Prozess in Wernigerode an. Da hatten wir erstmal ein Vorgespräch und da hat der Richter relativ deutlich zu erkennen gegeben, dass er wegen der ersten drei Fälle keinen Grund sieht, warum er da verurteilen soll. Hintergrund war, dass das Oberlandesgericht Koblenz, das wegen eines weiteren Impfnachtfreiposts der beschriebenen Art schon mal tätig geworden war, und zwar bei meinem Mandanten, und da einen zweitinstanzlichen Freispruch des Landgerichts Koblenz bestätigt hatte. Ich hatte ihn damals vor dem OLG verteidigt, die ersten beiden Instanzen hat er selber gemacht, ohne Verteidiger. Da hatte das OLG Koblenz schon den Freispruch bestätigt, hat der Amtsrichter in Wernigerode gemeint, er sieht überhaupt nicht ein, warum in Wernigerode verboten sein soll, was in Koblenz erlaubt ist. Und deswegen hat er sehr deutlich gemacht, dass er da nicht zu einer Verurteilung tendiert. Wegen der Hakenkreuze war er zunächst anderer Meinung. Und dann haben wir halt einfach mal die Hauptverhandlung begonnen. Große Beweisaufnahme bedurfte es nicht, weil die Täterschaft meines Mandanten völlig unstreitig war. Es waren keine Zeugen und nichts geladen, also eine große Beweisaufnahme hat eigentlich gar nicht stattgefunden. Und in meinem Plädoyer hatte ich ihm vorher schon einen Schriftsatz eingereicht mit wesentlichen Argumentationsmustern. Insbesondere habe ich eine lange Litanei von Zitaten von Menschen aufgeführt, die übelste Entgleisungen gegen sogenannte Impfverweigerer von sich gegeben hatten in der Corona-Zeit. Und die habe ich da eins nach dem anderen verlesen. Und so ungefähr nach der Nummer 15 hat der Amtsrichter gemeint, er unterbreche mich ungern, aber die Botschaft sei angekommen. Ich habe deutlich machen wollen, es geht hier nicht darum, Nazi-Propaganda zu verbreiten. Es geht darum, auf eine Fehlentwicklung hinzuweisen. Denn in der Nazi-Zeit hat es ja auch nicht mit Massenvernichtungslagern angefangen, sondern mit ausgrenzender und diffamierender Feindbildrhetorik. Und dann habe ich ihn tatsächlich dazu bewegen können, das hat er auch deutlich gesagt, Herr Schwab, Sie haben mich überzeugt, das ist Sozialadäquanzklausel, das diente einem sonstigen oder ähnlichen Zweck im Sinne von § 86 Absatz 4 StGB. Das war also nicht dazu gedacht, Propagandamittel zu verbreiten mit dem Ziel, die Nazi-Ideologie zur Wiederbelebung zu bringen, sondern ganz im Gegenteil hat er ja die Nazi-Ideologie abgelehnt und einfach nur sagen wollen, ich will um Himmels Willen nicht, dass hier noch einmal solche Zustände auftreten. Das heißt, das hat offenbar was mit ihm gemacht, dass man ihm diese fürchterlichen Zitate nochmal vor Augen geführt hat. Mein Eindruck ist, das ist auch nicht nur in diesem Verfahren so, dass die Richterschaft, soweit sie den Maßnahmen gefolgt ist, soweit sie selber zur Impfung geschritten ist, viele haben einfach gedacht, sie tun das Richtige in einer Krisenzeit und haben die ganze Rhetorik gegen Andersdenkende vielleicht gar nicht so auf dem Radar gehabt und sind jetzt möglicherweise erschrocken, wenn man ihnen mal vor Augen führt, was da alles für miese Hetze betrieben worden ist. Jedenfalls habe ich hier einen sehr vernünftigen Richter erlebt, der Argumenten zugänglich war, und am Ende des Tages war es halt ein Freispruch, dann ging die Staatsanwaltschaft entgegen meiner Erwartung nicht in die Revision, obwohl die Fakten ja völlig unstreitig waren, sondern in die Berufung. Und in der Berufung, da habe ich in der Einlassung zur Sache schon jede Menge dieser Zitate verlesen, weil ich der Meinung war, das muss ja nun, weil es wahrscheinlich in der Revision weitergeht, Teil des Protokolls der Hauptverhandlung sein, dass das alles vorgetragen wurde. Dann irgendwann hat mich die Staatsanwältin gefragt, wofür das denn entscheidungsrechtlich sei. Ich habe ihr gesagt, naja, wie kann denn mein Mandant den öffentlichen Frieden stören, wenn er schon zerstört war durch diese ganzen Entgleisungen der Corona-Hetzer? Und dann habe ich mich dann mit den anderen Verfahrensbeteiligten darauf verständigt, dass halt ins Protokoll aufgenommen wird, die Ärztin, 27 Seiten war das von meinem insgesamt 93 Seiten dicken Schriftsatz. Wir sind zur Verlesung gekommen und den Schriftsatz habe ich zur Akte gereicht, zu Protokoll, sodass man also immer sagen kann, wenn das OLG Naumburg dann dort trotz allem noch in der Revisionsinstanz etwas sollte entscheiden müssen, dann kann man sagen, das steht in der Akte, das ist vorgetragen worden. Ja, nur das wollte ich damit erreichen. Und das Landgericht hat gemeint, auf die Sozialadäquanzklausel komme es gar nicht an, sondern es sei eine Verbreitung der Hakenkreuze in dem klaren Willen, die Nazi-Ideologie abzulehnen. Das heißt, das entspreche schon gar nicht dem Schutzzweck der Vorschrift, das sei schon gar nicht tatbestandsmäßig. Auf die Sozialadäquanzklausel komme es gar nicht mehr an. Ist insoweit übrigens dem Vortrag der Staatsanwaltschaft gefolgt, dass die Sitzungsvertreterin der Staatsanwaltschaft auch selbst beantragt hat, die Berufung der Staatsanwaltschaft zu verwerfen. Fakt ist jedenfalls, das Gericht hat im Wesentlichen die Argumentation bestätigt. Die haben gesagt, es ist eine Verharmlosung. Ja, mit diesem Impfen macht Freipost und diesem Konzentrationslager parallel, aber es sei nicht geeignet, den öffentlichen Frieden zu stören. Und bei den Verwendungen von Nazi-Symbolen, da sind die so weit gegangen, zu sagen, das ist von vornherein nicht tatbestandsmäßig. Das ist eine Verwendung von Kennzeichen, die gerade nicht dem Schutzzweck zuwiderläuft, die zum strafbewehrten Verbot überhaupt geführt haben.
Also halten wir mal fest, das Landgericht hat hier tatsächlich die Postings des Angeklagten als Verharmlosung im Sinne des Paragraphen 130 Absatz 3 gewertet. Gleichwohl hat es von der Tatbestandsrestriktion Gebrauch gemacht und festgestellt, dass hier eine Geeignetheit zur Störung des öffentlichen Friedens offenbar nicht vorliegt. Und das ist ja eigentlich das Handwerkszeug, was man ja so als Gericht eben ausüben muss. Und das würde ich sagen, ist ja dann auch hier zum Tragen gekommen, dass eben die Restriktion zum Schutz der Meinungsfreiheit ja greift und wir dann hier sagen können, das ist möglicherweise aber keine schöne Meinung, aber sie ist zulässig. Vor dem Landgericht wurde dann aber die Sozialadäquanz des 86.4 StGB ganz offenbar nicht mehr angenommen, weil es darauf nicht ankam. Da hat sich dann das Gericht offenbar der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hier angeschlossen und gesagt, hier kommt eben der Ausdruck der Ablehnung der Nazi-Ideologie allein durch den Post schon zustande und deswegen ist es eben keine tatbestandliche Straftat hier und hat dann eben da den Freispruch ausgesprochen. Soweit so richtig. Jetzt kommen wir zu dem Fall, dass die Staatsanwaltschaft hier dennoch in Revision gehen kann, obwohl sie ja eigentlich selbst Freispruch beantragt hat. Das ist für uns Strafverteidiger klar, warum das geht. Vielleicht kann man das den Zuhörern noch mal etwas genauer erklären, denn es mutet ja ein wenig merkwürdig an.
Also, wir müssen bei der Staatsanwaltschaft erstmal zwei Ebenen trennen. Die Person, die für die Staatsanwaltschaft im Gerichtssaal auftritt, die sogenannte Sitzungsvertreterin war das hier, die muss nicht unbedingt personenidentisch sein und ist auch bei weitem nicht immer personenidentisch mit der Person, die die Ermittlungen führt und die Sache bearbeitet, das ist, so nennt man auch Sachbearbeiter. In diesem Fall war es tatsächlich wohl eine Sachbearbeiterin. Das habe ich so im Vorgespräch in Wernigerode rausgehört, dass da eine Oberstaatsanwältin wohl den Hut aufhat bei diesem Verfahren und da die Ermittlungen geführt hat. Und die Sitzungsvertreterin, die ist nicht gezwungen, gegen ihre eigene Überzeugung zu plädieren. Wenn sie aber kein Mandat hat, die Berufung zurückzunehmen, dann heißt es, sie möchte der Sachbearbeiterin, die die Ermittlungen führt, die Chance offen halten, in Revision zu gehen. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, naja, wenn beide Parteien Freispruch beantragen, es gibt einen Freispruch, da haben doch alle gekriegt, was wir wollten. Wie kann es denn jetzt sein, dass man jetzt noch eine Revision einlegen kann? Nur da müssen wir jetzt eben die Besonderheiten des Strafprozesses berücksichtigen. Die Staatsanwaltschaft versteht sich ja als Hüterin der Legalität. Sie ist, wenn also ein Freispruch erfolgt, immer in dem Sinne beschwert, dass sie dann sagen kann, naja, aber Recht muss trotzdem Recht bleiben, selbst wenn wir in der Berufungsinstanz noch der Überzeugung waren, naja, das war vielleicht doch nichts dran, was wir da angeklagt haben, dann hat sie immer noch die Möglichkeit zu sagen, Recht muss aber Recht bleiben, deswegen geht die Sache dann doch noch zu einer rechtlichen Überprüfung in die Revision auf rechtliche Fehler. Es ist ja tatsächlich eine reine Rechtsprüfungsinstanz. Das ist einem normalen Menschen ganz schwer zu vermitteln, hängt eben damit zusammen, dass wir im Strafrecht den staatlichen Strafanspruch nur sehr begrenzt zur Disposition der Verfahrensbeteiligten stellen.
Ja, ich hoffe, dass wir das dem Zuhörer etwas näher bringen konnten. Ich finde es allerdings auch etwas merkwürdig. Gut, jetzt wagen wir einen Ausblick. Wird der Freispruch hier vor dem Oberlandesgericht im Falle des Falles Bestand haben? Oder wie ist überhaupt der aktuelle Stand? Gibt es schon Erkenntnisse darüber, ob Revision eingelegt wurde? Ich frage das vor allen Dingen vor dem Hintergrund, weil ich mich an einen Fall erinnere des US-Schriftstellers C.J. Hopkins, der ein Hakenkreuz als Silhouette auf seinem Buch abbildete, um ja seine Kritik an den Corona-Maßnahmen zum Ausdruck zu bringen. Und da gab es ja eine Entscheidung des Kammergerichts Berlin, das wiederum einen Freispruch in der Berufungsinstanz aufgehoben hatte und den Schriftsteller tatsächlich verurteilt hatte. Immerhin, Kammergericht Berlin ist gleichzusetzen mit einem Oberlandesgericht in einem Land. Also wie ist da die Prognose deinerseits?
Ich werde, wenn Revision eingelegt werden sollte, was ich noch nicht weiß, das sagt man einem erstmal auch nicht direkt. Von der Berufung habe ich erst Wochen nach dem erstinstanzlichen Termin erfahren, als mir eine Berufungsbegründung der Staatsanwaltschaft ins Haus flatterte und dann ein Anruf von der Geschäftsstelle kam, dass der Herr Vorsitzende Richter gerne terminieren möchte. Also das kann sein, dass das noch eine Weile dauert, bis ich davon überhaupt erfahre, ob und wann der Freispruch Rechtskraft erlangt. Dann werde ich auf zwei Ebenen argumentieren. Ich bin auf meiner Facebook-Seite von einem juristisch vorgebildeten Leser mit einem sehr interessanten Kommentar zu meinem Prozessbericht, den ich da abgegeben habe, darauf hingewiesen worden, dass die Staatsanwaltschaft, wenn sie selber in der Berufungsinstanz den Antrag stellt, die Berufung zu verwerfen, also einen Freispruch beantragt, dann doch sich möglicherweise, wenn sie dann gleichwohl in der Revision eintritt, sich so eine Art Rechtsmissbrauchseinwand entgegenhalten lassen muss. Das ist ein Aspekt, den ich also sehr genau beachten werde, wenn mir die Revisionsbegründung ins Haus flattert. Und in der Sache müsste natürlich das Oberlandesgericht Naumburg einen Fall, der doch gewisse Parallelen zu dem Fall C.J. Hopkins aufweist, anders entscheiden als das Kammergericht. Ob es das tut oder nicht, weiß man alles nicht so furchtbar genau. Ich habe da keine Glaskugel. Ich habe aber eine gewisse Hoffnung, nämlich die Hoffnung auf den Menschen unter der Robe. Wenn die Leute anhand des Hauptverhandlungsprotokolls sehen, was für ein Wahnsinn an Entgleisungen von Impfbefürwortern in der Corona-Zeit ohne jede Beanstandung geblieben, dann entdecken die vielleicht dann doch die menschlichen Regungen in sich und sagen, okay, egal wie man zu diesen Maßnahmen steht, so kann man doch um Himmels Willen nicht miteinander umgehen. Also ich habe mit dieser Strategie in mehreren Verfahren, sowohl vom Oberlandesgericht Koblenz, auch wenn das am Ende darauf gar nicht ankam, als auch bei einem Fall in Westerstede, da ging es eigentlich um einen ganz anderen Paragrafen, aber auch da war Anzeigenerstatter ein impffanatischer, Corona-gläubiger Arzt, der also ganz fürchterliche Dinge von sich gegeben hatte. Da habe ich ganz gute Erfahrungen mit den Richtern, auch mit den Staatsanwälten gemacht, weil ich gesehen habe, das macht was mit denen, wenn sie jetzt auf einmal vor Augen gerückt bekommen, was für eine Verrohung des Diskurses in der Corona-Zeit bereits eingetreten war. Und wenn man die Menschen an dieser Stelle triggert, wenn man ihnen also vor Augen rückt, pass auf Leute, man kann zu vielen Dingen unterschiedlicher Meinung sein, doch völlig legitim. Aber so kann man doch in einem zivilisierten Staat und einem zivilisierten Gemeinwesen nicht miteinander umgehen. Ja? Da hat man vielleicht doch die Chance, eine Neigung zu einem Freispruch zumindest zu befördern. Aber was am Ende des Tages rauskommt, wenn das Oberlandesgericht darüber zu finden hat, das wissen wir natürlich alles nicht so genau. Eins ist allerdings klar, es wird nicht ohne eine Revisionshauptverhandlung vonstatten gehen. In Koblenz war ja auch zweitinstanzlich der Freispruch erfolgt. Die Staatsanwaltschaft hat die Revision eingelegt. Da gab es eine Revisionshauptverhandlung. Das gibt es ja eher selten, wenn Revision eingelegt wird. Da bin ich mir allerdings ziemlich sicher, dass es dann eine Hauptverhandlung vom OLG Naumburg geben wird. Und dann darf man sehr gespannt sein, auf was für Menschen man dort trifft. Und es heißt ja immer, Jura sei seit dem Zeitalter der Aufklärung ein Prozess rationaler Rechtsfindung. Ich glaube, wir unterschätzen die emotionale Komponente. Und irgendwann muss ein Jurist Flagge zeigen, an welchem Fleck sein Herz schlägt, wenn er da noch eines hat. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass die Menschen erkennen, in was für einem vermiemten Umfeld der ganze Diskurs um die Corona-Injektionen damals geführt wurde.
Sagt Professor Dr. Martin Schwab zu seinen Freisprüchen vor dem Amtsgericht in Wernigerode und in Magdeburg wegen unter anderem des Vorwurfs der Volksverhetzung. Vielen Dank. Don't talk to the police. Diesen Grundsatz, den der US-amerikanische Professor James Duane im Jahre 2012 in einem fehlbeachteten Vortrag aufstellte, versuchen Ermittlungsbeamte durchaus geschickt und ja auch aus ihrer Sicht aus nachvollziehbaren Gründen mittels einer sogenannten informellen Befragung zu umgehen, um einen Beschuldigten bei einem ersten Kontakt, wie zum Beispiel einer Hausdurchsuchung oder Verkehrskontrolle, Informationen zu entlocken. Dabei unterbleibt eine eigentlich rechtlich vorgegebene Belehrung der Betroffenen, weshalb diese allzu gutgläubig Angaben zur Sache machen. Doch wo liegen die Grenzen dieser informellen Befragungen? Hierzu vermeldet die Schweizer Justiz nun Erfreuliches. Das höchste Bundesgericht hat der Verwertung von Erkenntnissen durch derartige Befragungen von Beschuldigten einen klaren Riegel vorgeschoben. Von deutschen Gerichten vernehmen wir hingegen allzu häufig eine sehr großzügige Auslegung von Befragungen ohne Belehrung als rein informell, was schlussendlich dann zu einer Verurteilung der Angeklagten führt. Über diese durchaus bemerkenswerte Entscheidung des Schweizer Bundesgerichts und über die Situation in deutschen Gerichtssälen spreche ich nun mit unserem Schweizer Redaktionsmitglied, dem Rechtsanwalt Arthur Terikow aus Regensdorf bei Zürich.
Ja, guten Morgen.
Ja, vielleicht magst du uns den Sachverhalt der Entscheidung des Bundesgerichts zunächst einmal kurz darlegen. Worum ging es?
Es ging um eine Strafuntersuchung wegen durchaus ernsten Delikten, also eine relativ umfangreiche Deliktkaskade, die hier einem Beschuldigten zur Last gelegt wurde. Der Fall ging 2018 los. Es wurde dann auch noch die Verletzung des Beschleunigungsgebots festgestellt. Erstinstanzlich gab es vom Bezirksgericht Zofingen, das ist im Aargau, eine teilweise Verurteilung, aber auch einen weitgehenden Freispruch, weil bereits die Erstinstanz zum Schluss gelangte, dass eben gewisse informelle Befragungen nicht zulässig gewesen seien, ohne Belehrung über das Recht des Beschuldigten zu schweigen. Indes gelangte auf Berufung des Beschuldigten wie auch der Staatsanwaltschaft dann das Obergericht Aargau zu einem weitestgehenden Schuldspruch, verschärfte die Strafe auch massiv und sagte, nein, das war nur eine informelle Befragung und es gibt auch ein Bundesgerichtsurteil von früher, auf das kann man sich abstützen, die Aussagen sind verwertbar. Woraufhin dann Rechtsanwältin Olivia Müller, politisiert auch für die FDP im Kanton Aargau, also für die Liberalen, namens ihres Klienten den Fall ans Bundesgericht weitergezogen hat. Und dieses hat nun den Leading Case 6B_525/2024 gefällt, über den wir nun ja sprechen.
Es ging ja hier um eine Herausgabe von PIN-Codes im Rahmen einer Hausdurchsuchung, so wie ich es verstanden habe. Das heißt, der Beschuldigte hat die PIN-Code seines Mobiltelefons freigegeben und hieraus konnte dann die Polizei bzw. auch die Staatsanwaltschaft Erkenntnisse gewinnen, die dann eben Gegenstand der Anklage waren. Du hast es schon gesagt, es wurde ja unterschiedlich geurteilt. Wie haben die jeweiligen Gerichte ihre Entscheidungen hierzu ja unterschiedlich begründet?
Aus der Sachverhaltsgeschichte geht dies nicht in allen Details hervor, aber so wie ich es wahrnehme aus dem bundesgerichtlichen Urteil, hat das Bezirksgericht Zofingen als Erstinstanz eigentlich schon ziemlich so entschieden, wie dann letztlich auch das Bundesgericht in seinem Leading Case, nämlich eben informelle Befragung ist nur beschränkt zulässig. Es darf natürlich nicht die Formvorschriften über die Einvernahme aushöhlen, wenn man einfach sagt, ja, wir machen eine informelle Befragung, obwohl wir wissen, dass eine Person bereits beschuldigt ist. Und das ist bei einer Hausdurchsuchung ja immer der Fall. Ich meine, ohne hinreichenden Tatverdacht gibt es ja gar keinen Hausdurchsuchungsbefehl. Es ist ein massiver Grundrechtseingriff. Also an der Hausdurchsuchung hat man es per Definitionen in 100,00% der Fälle mit beschuldigten Personen zu tun und nicht einfach wie bei einem Verkehrsunfall schaulustige Gaffer oder whatever. Also die Person, deren Räume man durchsucht, ist ja wirklich in aller Regel die beschuldigte Person und so hat dann auch das Bezirksgericht Zofingen argumentiert. Das Obergericht Aargau stellte auf einen Entscheid ab, 1B_535/2021 des Bundesgerichts, wo das Bundesgericht im Rahmen eines Entsiegelungsverfahrens, wo man die Verwertbarkeit von Beweismitteln nur vorfrageweise auf Offensichtlichkeit prüft, und hat dann gesagt, ja, in diesem Urteil hat man gesagt, die Herausgabe von PIN-Codes sei zumindest nicht offensichtlich unzulässig, wenn man danach Frage anlässlich einer Hausdurchsuchung, deshalb müsse es verwertbar sein und auch das höchste Gericht der Schweiz, das Bundesgericht, stütze dies ja aufgrund jenes 2021er Urteils. Hierzu muss man allerdings wissen, dass dieses Urteil beispielsweise vom Juristenmagazin Plädoyer, in welchem ich selber auch regelmäßig publiziere, als Fehlurteil des Jahres gekürt wurde und auch in der wissenschaftlichen Literatur gegen das Urteil angeschrieben wurde und dieses auch wirklich im Widerspruch zur herrschenden Lehre steht, respektive gestanden ist, weil nun ja das Bundesgericht seine frühere Rechtsprechung präzisiert und diesen Leading Case gefällt hat. Das Bundesgericht schloss sich eigentlich im Wesentlichen der Erstinstanz an, hat das Ganze aber noch dogmatisch sauber auseinandergenommen, quasi mit EMRK 6 und UNO-Pakt, also niemand darf verpflichtet werden, sich selbst zu belasten, hat das quasi alles völkerrechtlich eingebettet, dann aber gesagt, und das ist eben der Unterschied zu Deutschland, dass man die nationalrechtliche Besonderheit hat in StPO 141 Absatz 1, also Schweizerische Strafprozessordnung, dass, wenn das Gesetz einen Beweis explizit als unverwertbar bezeichnet, dass dann die Unverwertbarkeit eben absolut und nicht nur relativ ist, also es findet gar keine Abwägung mehr statt, wie schlimm ist das Delikt, das man untersucht, sondern einfach Formfehler muss zwingend zur Unverwertbarkeit führen und StPO 158 Absatz 2 sagt, wiederum nationalrechtlich, Einvernahmen ohne Hinweis auf das Recht zu schweigen oder auch auf das Recht, einen Dolmetscher beizuziehen, die sind einfach absolut unverwertbar. Und gelangt man dann zum Schluss, wie es das Bundesgericht nun in diesem Leading Case zum Glück getan hat, dass eben die informelle Befragung, das beiläufige Gespräch an der Hausdurchsuchung, hey, hast du mir noch rasch den PIN-Code von deinem Handy? Oder wenn man das so ein bisschen kolloquial auf Schweizerdeutsch miteinander plaudert und der Beschuldigte, ohne zu wissen, dass er eigentlich schweigen dürfte, bereitwillig seine PIN-Codes bekannt gibt, die er andernfalls eben gerade nicht bekannt gegeben hätte, dann führt das zur absoluten Unverwertbarkeit. Und so hat nun das Bundesgericht im Sinne der Individualfreiheit und der Beschuldigtenrechte auch völlig zu Recht entschieden.
Das klingt sehr spannend, dass in der Schweiz ganz offenbar hier auch auf formelle Einhaltung der entsprechenden Vorschriften sehr viel Wert gelegt wird. Eigentlich ist das in Deutschland auch so. Der Bundesgerichtshof hat zu sogenannten informellen Befragungen auch klare Richtlinien aufgestellt, anhand der dann zu bemessen ist, wann eine solche vorliegt und wann eben nicht mehr. Und ein Verstoß gegen § 136 unserer Strafprozessordnung führt dann auch zu einer Unverwertbarkeit. So nehmen gerade unsere Gerichte allzu häufig immer noch eine sogenannte informelle Befragung an und verwerten die hieraus gewonnenen Erkenntnisse für eine Verurteilung von Angeklagten. So lasse ich zukünftig in einer Entscheidung des OLG Koblenz, an der ich mitgewirkt habe, dass eine solche informelle Befragung durch Polizeibeamte angenommen wurde, die vor einem Supermarkt den Mandanten befragten, der in der Corona-Zeit ohne Maske dort hineingegangen sein soll, weshalb der Filialleiter die Beamten herbeirief. Und auf nachdrückliches Befragen der Beamten zeigte dann der Angeklagte ein sogenanntes Maskenattest vor und wollte sich wohl exkulpieren noch vor Ort, was dann am Ende sogar zu einer Anklage und Verurteilung wegen des Verwendens eines falschen Gesundheitszeugnisses führte. Sowas dürfte ja in der Schweiz jetzt wohl nicht mehr zulässig sein. Hältst du die Entscheidung des Bundesgerichts für einen durchaus beachtlichen Baustein zum Erhalt der Rechtsstaatlichkeit?
Definitiv. Also ich meine, das OLG Koblenz-Urteil habe ich ja durchgelesen und ich meine, der eine Satz ist mir mega negativ aufgefallen. Der Umstand, dass durch den Filialleiter ein Hinweis auf eventuelle Verstöße gegen die geltenden Corona-Regeln bzw. möglicherweise gefälschte ärztliche Atteste an die Einsatzstelle erfolgte und sich die Beamten daraufhin zum Einsatzort begaben, begründet noch nicht die beschuldigten Eigenschaft des Angeklagten zu diesem Zeitpunkt. Also ich meine, was denn sonst? Ich meine, die rücken ja nicht aus zu einem Verkehrsunfall und identifizieren zuerst, wer ist unfallbeteiligt und wer ist allenfalls nur ein schaulustiger Gaffer, sondern die werden wegen einer konkreten Person gerufen und dann sagt das OLG Koblenz immerhin doch als höchste Instanz eines deutschen Bundeslands allen Ernstes, ja, der hat gar keine beschuldigten Eigenschaft. Also ich denke, sowas kann nun in der Schweiz definitiv vom Tisch sein. Das Urteil ist jetzt knapp 3 Monate alt. Es ist ein Leading Case. Es gab vorher eine andere Rechtsprechung, gegen die wurde in der Lehre angeschrieben. Also ich bin jetzt sehr gespannt, was passiert. Die Auswirkungen dürften zu einem nicht unerheblichen Teil auch in der Polizeiausbildung vorzufinden sein, weil letztlich sind es ja Polizeibeamte und noch nicht Juristen, Staatsanwälte etc., welche an der Hausdurchsuchung diese Gespräche durchführen. Und wenn die Staatsanwaltschaft ein Interesse daran hat, verwertbare Beweise zu haben. Und im Sinne der Wahrheitsfindung hat man das auch. Es geht ja nicht darum, Straftäter einfach zu schützen, sondern wirklich gerade im Strafrecht zu sagen, einfach auch der widerlichste Typ hat das Recht auf ein faires Verfahren. Und wenn die Staatsanwaltschaft ein Interesse an verwertbaren Beweismitteln hat, wird sie auch darauf hinwirken, dass die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten so geschult sind, dass sie eben nicht einfach informell nach PIN-Codes fragen und dann die gesamten Beweismittel unverwertbar sind. Denn unverwertbar sind ja explizit auch die Folgebeweise. Und ich meine, das ist dann noch relativ viel. Wenn man sich vor Augen führt, was Personen alles auf ihrem Handy haben, dann ist man relativ rasch bei der Argumentation, hey, also ohne Durchsuchung des Handys hätte man das und das nicht gefunden, oder? Und dann ist man irgendwie bei 80-100% Freispruch. Und ich sage auch aus einer ermittlungstaktischen Sicht, wollen das staatliche Behörden ja dann zu Recht verhindern. In diesem Sinne ist das ja nicht einfach ein Sieg für Geheimnistuerei oder dass man dem Vorschub leisten möchte und findet, ja, Delinquenz ist etwas Gutes, sondern es ist ein Sieg für ein rechtsstaatskonformes Verfahren und dass eben jede Person, egal ob sie ein minderschweres oder ein schweres Delikt begangen hat, einfach Anrecht auf ein Fair Trial hat. Punkt.
Ja, das wollen wir hier nochmal klar und deutlich herausstellen. Das Strafverfolgungsinteresse des Staates wollen wir hier natürlich gar nicht in Frage stellen. Es geht einzig und allein um die Frage einer Rechtsstaatlichkeit und den Erhalt des Fair Trials. Deswegen berichten wir hier über solche Verfahren und solche Entscheidungen, die uns ja positiv stimmen. Und mit einem solchen Blick in die Zukunft hoffen wir, dass wir auch über ähnliche Entscheidungen hier in unserer Sendung Der Rechtsstaat im Kontrafunk auch weiterhin berichten können. Das war der Rechtsanwalt Arthur Terikow zur Entscheidung des Schweizer Bundesgerichts über die Unverwertbarkeit von Erkenntnissen auf sogenannten informellen Befragungen durch Ermittlungsbeamte. Vielen Dank für deine Ausführungen und auch deine Zeit.
Ja, danke für die Einladung und das Interesse.
Im sogenannten Reichsbürgerverfahren vernahm man aus dem Gerichtssaal des Oberlandesgerichtes Frankfurt in der vergangenen Woche Seltsames. Ein Belastungszeuge gab nach mehrtägiger Vernehmung offen zu, das Gericht hinsichtlich seiner Angaben zur Person belogen zu haben. Die Besonderheit des Zeugen bestand darin, dass dieser sich während seiner eigenen Untersuchungshaft durch falsche Angaben das Vertrauen eines der Angeklagten in der JVA erschlichen hatte, um diesem sich selbst belastende Aussagen gewissermaßen zu entlocken. Und im Anschluss wandte sich der Zeuge dann an die Strafverfolgungsbehörde mit dem Ziel, Vorteile für sein eigenes Strafverfahren zu erhalten. Bereits zuvor hatte er in 3 anderen Verfahren diese Ausforschungstaktik angewandt und die so erhaltenen Informationen an die jeweilige Staatsanwaltschaft weitergegeben. Der Zeuge ist wegen mehrfachen Betruges und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechtskräftig verurteilt. Und diesen Fall nehmen wir zum Anlass, mal ganz allgemein die rechtsstaatlichen Grenzen von Beweiserhebungen zu erörtern und wollen zunächst die Frage aufwerfen, ob sich die Justiz derart fragwürdiger Zeugen überhaupt bedienen darf. Hierzu begrüße ich die Rechtsanwaltskollegin Frau Dr. Schwarm.
Ja, Herr Kollege Sattelmeier, herzlichen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, über dieses spannende Thema der Beweisverbote zu sprechen.
Ich darf Sie noch kurz vorstellen, Sie sind Fachanwältin für Strafrecht in Karlsruhe und haben im Jahre 2005 sogar über die personelle Reichweite von Beweisverwertungsverboten promoviert. Sie sind also sozusagen bestens geeignet, um mit mir über dieses Thema zu sprechen. Ich schicke voraus, dass wir beide in unserer Verteidigereigenschaft am Oberlandesgericht Frankfurt den von mir eingangs beschriebenen Zeugen miterleben konnten. Deswegen kennen wir natürlich die Einzelheiten hierzu und darauf wollen wir auch gar nicht näher eingehen. Wir möchten das Thema eher ganz allgemein besprechen, denn ich kann mir vorstellen, dass sich bei vielen Zuhörern hier ein durchaus merkwürdiges Gefühl einstellt. Daher möchte ich zu Beginn eine ganz allgemeine Frage stellen. Darf die Justiz sich eines solchen Zeugen bedienen, wenn er einen Mithäftling in dessen Untersuchungshaft gezielt ausfragt, um eigentlich nur für sich selbst etwaige Vorteile zu erarbeiten?
Das erste ist die Frage, was ist denn bedienen? Und da sind wir nämlich schon mittendrin in der Beweisverbotslehre. Und das andere ist, dass Sie sagen, darf die Justiz? Meines Erachtens muss die Staatsanwaltschaft einen solchen Zeugen befragen und auch das Gericht in der Folge dann. Warum? Wir haben in Deutschland die Amtsaufklärungspflicht im Strafverfahren. Das heißt, die Staatsanwaltschaft ist eigentlich nie derjenige, der abschließend beurteilt, ob ein Beweisverbot vorliegt, sondern es obliegt immer den Gerichten, schlussendlich zu entscheiden, ob sie einen Beweis in ihrem Urteil verwerten, das Urteil darauf stützen oder nicht. Wir haben in dem Bereich auch jede Menge Problemfälle, die wir in der Hauptverhandlung mitunter auch hitzig diskutieren. V-Männer, Vertrauenspersonen, Agent Provocateurs. Überall stellt sich diese Beweisverbotsfrage. Ist der Einsatz eines verdeckten Ermittlers, einer Vertrauensperson überhaupt grundsätzlich rechtsmäßig oder hat sie zumindest mal ihre Grenzen überschritten bei dem, was sie getan hat? Man muss sich erstmal fragen, wie geht denn Beweisaufnahme? Wir haben zum einen mal die Staatsanwaltschaft, die Beweise erhebt, aber auch verwertet, indem sie dann eine Anklage erhebt. Und wir haben die Gerichte, die ihrerseits in der Hauptverhandlung Beweise erheben und sie dann im Urteil verwerten. Wenn die Staatsanwaltschaft von einem Zeugen erfährt, dann wird sie wahrscheinlich nicht umhinkommen, das erstmal zu erheben. Was der Zeuge zu sagen hat, das weiß man ja vorher noch gar nicht. Also die Staatsanwaltschaft muss erstmal gucken, was hat der denn? Und dass sie es dann verwertet, indem sie es dem Gericht präsentiert, das ist zwar so, aber die Staatsanwaltschaft entscheidet es nicht. Ich meine, die Staatsanwaltschaft muss den Zeugen vernehmen, muss es dem Gericht präsentieren und das Gericht steht dann vor einer ähnlichen Frage.
Sehen Sie in dem Paragraphen 136 StPO eine Möglichkeit, einen solchen Zeugen tatsächlich auch abzulehnen bzw. dessen Aussage nicht zu verwerten?
Also 136a, den man in der Öffentlichkeit oft als Folterverbot kennt, umfasst verbotene Vernehmungsmethoden. Wenn man sich vor Augen führt, was der Gesetzgeber damit gemeint hat, dann heißt es da, die Freiheit der Willensentschließung und der Willensbetätigung des Beschuldigten darf nicht beeinträchtigt werden durch Misshandlung, Ermüdung, körperliche Eingriffe, Verabreichung von Mitteln, durch Quälerei, durch Täuschung oder durch Hypnose. Zwang darf nur angewandt werden, soweit das Strafprozessrecht das zulässt. Drohungen sind genauso unzulässig wie das Versprechen eines gesetzlich nicht vorgesehenen Vorteils. Also das ist schon eine ziemlich extreme Form der Willensbeeinflussung, die 136 da vor Augen hat. Ich würde es mal umgekehrt angucken. Was könnte denn dafür sprechen, zu sagen, wo ist das Problem, ja? Ist doch jeder selber schuld, wenn er meint, er muss mit irgendjemandem seine Straftaten diskutieren. Jeder Zeuge berichtet über Dinge, die er erfahren hat. Und einige Zeugen eben auch, was Beschuldigte, was Angeklagte ihnen irgendwann mal berichtet haben. Jetzt kann man aber auch gerade an diesen beiden Punkten sich mal fragen, was ist denn der Unterschied? Ein Zeuge ist eben üblicherweise jemand, der gerade nicht in der Haft, ähnlich wie ein Ermittler, Dinge von einem Beschuldigten erfährt, sondern jemand, der eine Straftat mitbekommen hat. Ja, das ist ja der übliche Zeuge. Und es handelt sich um Leute, die in Haft sind. Ist denn nicht gerade die Haftsituation etwas, wo ich nicht frei wählen kann, mit welchen Leuten ich Kontakt habe? Und dann haben wir hier natürlich den Aspekt, da wird jemand ausgehorcht. Sie haben eingangs davon gesprochen, dass das so einen schalen Geschmack ergibt, dass da jemand nicht klar sagt, in welcher Rolle er hier unterwegs ist, so ein bisschen ausspioniert, vielleicht sich ins Vertrauen einschleicht. Woher kommt dieser schale Geschmack? Ich habe nämlich den Eindruck, dass gerade in Deutschland da wir sehr sensibel sind und das eben auch aus unserer Geschichte stammt, tief verwurzelt ist, dieses Unbehagen gegen Spitzeleien und Blockwartmentalität. Ja? Leute, die sich da als Aufpasser, als Rechtsstaatsassistenten gerieren wollen. Das würde also mal unsere grundsätzliche Richtung, warum wir denken, das kann doch alles so nicht sein, begründen. Wenn wir uns jetzt anschauen, 136a steht ja in der Strafprozessordnung und dort im Abschnitt der Vernehmung des Beschuldigten. Also ganz klar, die Norm richtet sich an den Staat, dem gesagt wird, das darfst du nicht tun. Wie ist das jetzt eigentlich, wenn aber nicht der Staat grundsätzlich handelt, sondern Dritte? Man könnte sagen, muss uns ja dann nicht mehr interessieren, 136a richtet sich an den deutschen Staat. Und schon da merkt man ganz schnell, naja gut, aber ist es wirklich so, dass andere Staaten und auch andere Personen, die diese Methoden anwenden, dass das für die nicht gilt? Natürlich nicht. Stellen wir uns vor, wir haben ein Geständnis, das auf Guantanamo von den Amerikanern durch Folter erzielt worden ist, an die deutschen Behörden weitergereicht wurde. Das wollen wir definitiv nicht verwerten, verwerten wir auch nicht. Für Private kann eigentlich nichts anderes gelten. Und doch ist die Rechtsprechung sehr zurückhaltend, da den 136a sofort zu ziehen. Jede beliebige Täuschung reicht dafür nicht aus. Da kann man sich den Grundsatz, den jedenfalls die Rechtsprechung zur Verfügung stellt, vor Augen halten, dass nämlich ein Privater, der auf höchst dubiose, um nicht zu sagen kriminelle Art und Weise an eine Steuer-CD kommt und die dem Staat zur Verfügung stellt, sogar dem Staat sagt, ich möchte dafür Geld, dass da der Staat das kaufen darf und das dann auch verwerten darf, ist alles kein Problem.
Also halten wir fest, der Staat darf sich eines solchen privaten Zeugen, ja, den er nicht beauftragt hat, durchaus bedienen. Jetzt habe ich allerdings so ein bisschen das Problem, dass es ja auch Fälle gibt von Mithäftlingen, die andere ausfragen, die sozusagen als Handlungsreisende unterwegs sind und gleich mehrere Mithäftlinge gezielt ausfragen. So lag der Fall ja auch hier. Müsste es nicht in diesen gelagerten Fällen einen Unterschied geben, dass die Justiz da spätestens beim zweiten Vorgehen dann sagt, nee, also von dir, lieber Zeuge, nehmen wir Abstand, das hat Methode und das nehmen wir so nicht hin. Sehen Sie das ähnlich?
Ja, das ist in der Tat eine sehr spannende Frage. Es gibt die Häftlinge, die meinen, dem Staat helfen zu wollen oder zu müssen, gar nicht so selten. Das Problem dürfte regelmäßig sein, wenn man denen nachweisen will, wie oft die das gemacht haben, dass das für den Verteidiger im Einzelfall ausgesprochen schwierig ist. Man kann natürlich immer nachfragen, ob das schon öfter passiert ist. Und wenn man Glück hat, kriegt man eine ehrliche Antwort. Aber zunächst ist es wirklich ein tatsächliches Problem. Wie kommt man denn da drauf? Wie kommen auch Staatsanwaltschaften darauf, wenn es so ist, dass einer in der JVA sitzt und immer wieder im gleichen Staatsanwaltschaftsbereich Leute verpfeift, dann mag das irgendwann bei der Staatsanwaltschaft aber vermutlich auch eher zufällig auffallen. Denn wir können ja auch nicht davon ausgehen, dass die verschiedenen Staatsanwälte nichts anderes zu tun haben, als am Mittagstisch ständig zu erörtern, welchen Haftzeugen sie jetzt schon wieder haben und wer den gerade verpfeift. Das ist vielleicht auch gar nicht mal so spannend für die. Aber in der Tat, es gibt Entscheidungen des Bundesgerichtshofs, die sich mit dieser Situation beschäftigt haben. Es gibt eine Entscheidung, da hatte die Kripo tatsächlich einen Häftling, ich sag mal engagiert, der wurde dann verlegt auf die Zelle eines anderen und hatte genau den Auftrag, den so ein bisschen auszuhorchen. Da hat der Bundesgerichtshof gesagt, nee, das ist unverwertbar, also sowas geht nicht, denn da wird jetzt doch wieder umgangen, dass der Mithäftling, der da befragt, den eigentlich hätte belehren müssen, dass er ihn jetzt vernehmen will. Der von Ihnen gestellte Fall, jetzt ist er zum zweiten oder zum dritten oder gar zum vierten Mal dabei, irgendjemanden auszuermitteln. Das gab es auch schon in der höchstrichterlichen Rechtsprechung, und zwar eine Wahrsagerin. Ein ziemlich eindrucksvoller Fall. Das war nämlich eine Dame in einer Frauenhaftanstalt, die ihren Mithäftlingen oder diejenige, die sie gerade in der Mangel hatte, anders kann man es fast gar nicht sagen, gesagt hat, pass auf, wenn du mir gegenüber kein Geständnis ablegst, dann könnte das von höheren Mächten irgendwie zu Racheakten führen. Wer die höheren Mächte waren, spielte sich wohl eher im islamischen Bereich ab, war aber nicht genau gesagt. Sie hat sich weiter einen günstigen Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens zugesprochen, wenn die mit ihnen saßen, ihr gegenüber ein Geständnis ablegt. Sie hat darüber hinaus in einigen Fällen, aber das ist vom Bundesgerichtshof gar nicht mal als tragender Punkt angesehen worden, auch noch Cannabis eingesetzt, wie auch immer sie an das gekommen ist, um die Leute so ein bisschen gesprächiger zu machen. Und da hat der Bundesgerichtshof tatsächlich gesagt, das ist unverwertbar, was die Frau dem Staat geliefert hat. Und hat noch zwei Punkte hinzugefügt, also nicht nur das Drohen mit höheren Mächten und der angeblich günstige Einfluss, fand der Bundesgerichtshof erwähnenswert, sondern auch die Situation der Untersuchungshaft, weil man da eben schlecht ausweichen kann als Betroffener. Und der Bundesgerichtshof hat gesagt, der Staat müsse derartigen Ausspionierens in der Haft sogar entgegenwirken. Er hat natürlich nicht dazu gesagt, wie das gehen sollte. Muss sich dann der Staat im Zweifel überlegen. Wenn man diesen Fall sich vor Augen führt und jetzt den von Ihnen genannten Fall dazu unter die Lupe nimmt, dann hat man ganz klar Parallelen, ja, also die Untersuchungshaftsituation. Das Ausspionieren in Haft soll nicht sein. Jetzt hat diese Wahrsagerin mit höheren Mächten gedroht und sich Einfluss versprochen. Das ist jetzt in dem von Ihnen geschilderten Fall ein bisschen anders. Da wird nur darüber getäuscht, was der Mithäftling denn für Absichten hat. Macht es das aus, dass man sagt, na gut, dann muss man zu einer anderen Entscheidung kommen als beim Wahrsagerfall? Ich meine nicht. Gerade der Aspekt, dass das jemand zielgerichtet tut und immer wieder, dadurch wird der Täuschungsaspekt eigentlich richtig rausgearbeitet. Sonst kommen ja Zeugen aus Haft gerne mal, die sagen, ja, der hat sich mir aufgedrängt. Ich habe da was erfahren, was dann mein Gewissen belastet hat, während jetzt hier die Situation in dem von Ihnen geschilderten Fall ganz klar ist, dass da jemand sitzt, der sich zum Mitermittler, wenn nicht sogar zum Verurteilungsgehilfen in die Rolle begeben hat.
Also wir können festhalten, man weiß es nicht so genau, was da am Ende verwertbar ist oder nicht. Es ist ja so, dass Beweiserhebungs- und Verwertungsverbote ja eigentlich vornehmlich dem Schutz des Beschuldigten oder auch des Angeklagten dienen. Und das resultiert ja letztlich aus dem Rechtsstaatsprinzip des Grundgesetzes. Gleichwohl hat die deutsche Strafprozessordnung nur recht wenige bis gar keine Regelungen zu Beweisverboten. Vielmehr wurden Beweisverbote durch jahrzehntelange Rechtsprechung eher konkretisiert. Und da kann ich mich persönlich nicht des Eindrucks erwehren, dass zunehmend das Strafverfolgungsinteresse des Staates den Ausschlag bei derartigen Entscheidungen gibt. Und das geht natürlich zulasten der Betroffenen.
Ich fürchte, dass auch ich mich des Eindrucks nicht erwehren kann, dass die Justiz schon vom Ergebnis her denkt. Da stellt sich immer die Frage, brauchen wir das Beweismittel? Wenn ja, wie können wir es irgendwie retten? Auch argumentativ. Mit Sicherheit spielte auch eine Rolle, dass die Überlegung, dass der Rechtsstaat dem Verbrechen nur beikommen kann, wenn er aufrüstet, eine Rolle. Braucht man nur in die Strafprozessordnung zu gucken. Da sieht man anhand der vielen ABC-Paragraphen, ja, was nachträglich eingefügt wurde im Bereich der Ermittlungsmöglichkeiten, der verdeckten Maßnahmen, wo überall der Staat sich weiter die Erlaubnis gegeben hat, in den Rechtsbereich von Beschuldigten, von Verdächtigen einzudringen. Man kann, wenn man in die Rechtsprechung guckt, etwa zum Enjeu provocateur sehen, dass da immer wieder an der Grenzziehung sich die Rechtsprechung abarbeitet, was geht noch, was geht nicht. Und die Tendenz zu sehen ist, dass immer mehr geht. Wenn man sich die Kriterien des Bundesgerichtshofs bei den Beweisverboten ansieht, dann ist eigentlich genau das, was Sie sagen, da drin angelegt. Der Bundesgerichtshof sagt, naja, also man soll die Wahrheit nicht um jeden Preis erforschen. Aber gleichzeitig darf die Wahrheitserforschung durch das Verwertungsverbot nicht zu sehr beeinträchtigt sein. Ja, die Funktionstüchtigkeit der Strafrechtspflege, ganz wichtig. Als Gegengewicht nimmt er dann schon die rechtlich geschützte Sphäre des Betroffenen, auch das Gewicht des Verfahrensverstoßes, ob das vorsätzlich war, ob das eine Norm ist, die verletzt worden ist, die unmittelbar dem Schutz des Beschuldigten dient oder nur eines Zeugen. Und ich denke, dass es deshalb auch genau der Punkt ist, dass unsere Aufgabe als Strafverteidiger eben ist, es immer wieder zu betonen, weil das tatsächlich in der Wissenschaft auch immer so gesagt wird, dass die Strafprozessordnung das Ausführungsgesetz zum Grundgesetz ist, also die Grundrechte wirklich da unmittelbar in der Strafprozessordnung der Schutz umgesetzt wird. Klaus Roxin, einer der großen Strafrechtslehrer Deutschlands, hat das gesagt, das Strafverfahren sei der Seismograf des Rechtsstaates. Also dass gerade auch da wir immer wieder drum ringen und kämpfen müssen, dass die Rechte des Beschuldigten nicht einfach immer mehr beschnitten und irgendwann auf Null gesetzt werden. Das Positive ist, wir erreichen das ja auch immer wieder in Entscheidungen und die Gerichte ringen ja auch immer wieder mit sich, ist die Verwertung jetzt noch möglich oder ist es nicht? Und oft genug haben wir die positive Entscheidung auf unserer Seite zu sagen, nee, geht nicht. Ich denke, das zeigt, dass unser Rechtsstaat doch noch funktioniert.
Ein schönes Schlusswort, das ein wenig Hoffnung macht. Insgesamt kann man festhalten, dass derartige Fälle von Häftlingen, die Aussagen über ihre Mitgefangenen vor Gericht dann wiedergeben, zeigen, wie kompliziert und umfangreich das Minenfeld der Beweisverbote in der Strafjustiz ist. Es gibt da auch nur selten Schwarz und Weiß und stattdessen vernehmen wir ja eher einen großen Graubereich und eine damit einhergehende Unsicherheit, insbesondere für die Betroffenen und auch für uns Verteidiger. Und nicht selten besteht aufgrund fehlender, klarer strafprozessualer Regelungen für die Gerichte die Möglichkeit dann, bei unsicherer Rechtslage durch entsprechende Auslegung und Abwägung, haben Sie ja beschrieben, Beweise dann zu erheben und zu verwerten, wenn es einer Verurteilung dienlich erscheint. Das birgt aber die Gefahr einer vom Ende her Denkweise, so nenne ich das mal, und die ist einer rechtsstaatlich gebotenen Unbefangenheit der Spruchkörper ja auch nicht zuträglich und kann und darf daher nicht so ohne weiteres, insbesondere eben von uns Verteidigern, hingenommen werden. Frau Dr. Schwarm, ich danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit und Ihre Ausführungen.
Herzlichen Dank auch Ihnen.
Wir sehen, dass es trotz aller Unkenrufe immer noch Entscheidungen gibt, die Anlass zur Hoffnung geben. Dabei kommt der Beweisaufnahme und der Einhaltung rechtsstaatlicher Vorgaben eine entscheidende Bedeutung zu. Vor allem außerhalb von politisierten Verfahren gäbe es sicherlich noch viele weitere Beispiele. Und so beginnen wir den Wonnemonat mit ein wenig mehr Hoffnung, dass am Ende die Rechtsstaatlichkeit stets obsiegen möge. Mein Name ist Dirk Sattelmeier. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen bis zur nächsten Ausgabe des Rechtsstaats hier im Kontrafunk am kommenden Freitag, dann mit Thomas Michael Seibert, eine wohlfühlende Zeit.